viel wichtiger.
Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen, von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Ela, ich wusste nicht, ob du das wusstest, aber es ist wieder einmal Sonntag, wenn ihr diese Folge das erste Mal hört. Ela, was ist eigentlich für dich ein typischer Sonntagmorgen?
Oh, was ist für mich ein typischer Sonntagmorgen?
Podcast hören.
Podcast hören, ja, obwohl außer diesem hier sind die Podcasts, die ich höre, ja immer montags und donnerstags. Also nicht so ein typischer Sonntag, aber früh aufstehen, wenn das Haus noch ruhig ist, Kaffee, am liebsten auf der Terrasse im Sommer, nackte Füße auf dem Tisch und einfach nichts machen.
Nichts machen, das klingt nach einem schönen Sonntag. Vielleicht macht ihr das ja auch gerade, nämlich nichts außer uns zuzuhören. Und wenn ihr uns hört, wir zeichnen an einem Donnerstag auf und an diesem Donnerstag bin ich mal wieder bei Ela in Hannover. Ich finde das immer total schön, wenn wir nicht remote aufzeichnen, sondern wenn wir uns sehen, wenn man sich gegenüber sitzt.
Ja.
Ich finde auch, dann hat man auch nochmal ein anderes Miteinander. Ne?
Ja, die Diskussionsqualität ist höher.
Die ist höher, ne?
Ja, ich find's ist toll. Sie wirklich.
Also, schön, dass ihr da seid.
Dito.
Bei P11, Praxis einfach leichter führen. Ihr habt es eben im Intro ja auch wieder gehört. Und wir reden heute über ein Thema, was wir in den letzten Folgen immer mal wieder angekratzt haben, auch mal ein bisschen mehr drauf eingegangen sind. Nämlich das Thema psychologische Sicherheit. In der letzten Folge haben wir über Vertrauen gesprochen, da ist dieses Thema auch gefallen. Heute gehen wir vielleicht mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Wenn wir diese Tiefe herstellen können, werden wir dann sehen, psychologische Sicherheit, vor allem auch mal ein bisschen unter dem Aspekt, was bedeutet das fürs Team? Hat man weniger Fluktuation, wenn Menschen sich sicher fühlen? Vermeidet man vielleicht auch Fehler, wenn Sicherheit da ist? Was ist für dich mal so generell, ohne dass wir auf irgendwelche Studiendefinitionen schauen, psychologische Sicherheit? Was verbindest du damit?
Mit psychologischer Versicherung.
Psychologische Versicherung.
Ja, genau. Das können wir bitte rausnehmen.
Herzlich willkommen bei Ihrer Hook.
Mit psychologischer Sicherheit verbinde ich ein Umfeld, in dem ein Mitarbeiter sich so sicher fühlt, dass er ohne Angst zu Erfolg, zu Fehlern, zu Wut, Scham, zu allem stehen kann. Ohne, dass es ihm persönlich angekreidet wird, ohne dass er leiden muss oder sich in irgendeiner Form abgewertet fühlt. Das wäre für mich so ein optimales Habitat.
Was ich so in der Literatur immer wieder gefunden habe, ist so diese Thematik, wenn psychologische Sicherheit fehlt. Also bei solchen Themen redet man ja meistens über die Dinge, über die negativen Dinge. Ja. Und dann fehlen tatsächlich sowas wie Reden, Kommunikation. Das Team wird, so von der Metapher her, eher zum Eisberg, weil niemand da ist, der sie zum Schmilzen bringt. Ist das so für dich auch so ein Ausdruck von fehlender psychologischer Sicherheit, wenn Kälte entsteht, wenn man nicht mehr miteinander spricht, weil man vielleicht eben sich auch nicht mehr traut, sich zu öffnen, der zu sein, der man ist? Ich glaube, da kommt viel von dem zusammen.
Auf jeden Fall. Das erste Thema oder das wichtigste Thema, was mir dazu spontan einfällt, ist ja sowas wie Arbeitsplatzsicherheit. Ne? Also manche führen ja tatsächlich extra mit Unsicherheit. Die benutzen Verunsicherung als Stilmittel. Das kommt noch aus dem letzten Jahrtausend. Ich finde das ganz fürchterlich. Das heißt, ich verunsichere Menschen so sehr, damit die sich auf die gewünschte Art und Weise verhalten, damit sie ihren Job behalten. Hat sich verändert, auch weil wir einen Arbeitnehmermarkt haben, insbesondere in unserer Branche. Und ich persönlich bevorzuge eher das Gegenteil davon, nämlich ein so sicheres Umfeld zu schaffen, in dem meine Mitarbeiter sich so sicher fühlen, also keine Angst haben müssen vor finanziellen, materiellen Einbußen, dass sie wirklich in Ruhe ihre Höchstleistung bringen können, ohne auf eine komische Konkurrenzebene zu rutschen. Das ist für mich mit das Wichtigste an dieser psychologischen Sicherheit.
Heißt, wenn ich das schaffe, psychologische Sicherheit zu geben, dann kann ich einfach leichter führen.
Ja, klar. Also klassisches Thema Mitarbeitergespräche. Ne? Also Mitarbeitergespräche als Bestandteil vom QM und auch als Anforderung sind in vielen Firmen schematisch drin. Ne, immer jeden Januar an jedem gleichen Tag um die gleiche Uhrzeit sitzt man voreinander, man bereitet sich vor, als ob man eine Schlacht machen müsste. Der eine erzählt dem anderen, wie schlecht oder wie gut er ist.
Weil man es muss, nicht weil man es möchte.
Weil man es muss und weil man es möchte. Mhm. Und diese Geschichte, finde ich, ist kein Instrument, um psychologische Sicherheit herzustellen. Weil eigentlich sollte das nicht Mitarbeitergespräch heißen, sondern, weiß ich nicht, Feedback oder Performancegespräch
oder Miteinandergespräch.
Miteinandergespräch oder Austausch oder was auch immer. Ne? Und tatsächlich gibt es das bei uns so gar nicht. Also natürlich gibt es Mitarbeitergespräche, aber die werden nicht terminiert, sondern sie finden statt, wenn sie nötig sind. Weil ich habe auch viel zu viel Hochachtung vor der Zeit meiner Angestellten, dass ich die für sinnlose Gespräche aus ihrer Routine raushole. Wenn es einen Anlass gibt, wenn jemand was von mir möchte, wenn jemand etwas wissen möchte, wenn ich mit Sorge jemanden betrachte, wo ich vielleicht festgestellt habe, da stimmt was nicht, dann gibt es solche Gespräche. Und diese Gespräche starte ich stets mit der sogenannten Versicherung. Also ich versichere meine Mitarbeiter immer erstmal, dass alles in Ordnung ist. Ihr Arbeitsplatz ist nicht gefährdet. Mhm. Sie sind ein wertgeschätztes Teammitglied. Und über das, was wir jetzt reden, reden wir im Wohlwollen. Und ich stelle immer erst psychologische Sicherheit her, weil ich möchte ja an meine Mitarbeiter ran. Ich möchte ja, dass die sich öffnen. Ich möchte, dass sie mir sagen, was nicht stimmt, wo es ihnen nicht gut geht. Ich möchte, dass sie mir sagen, wo ich eine blöde Kuh war oder was auch immer. Ne? Und das können sie nur, wenn sie sich sicher fühlen. Du kannst nicht einfach zu jemandem sagen, Mensch, lass mich doch mal ran, öffne dich doch mal. Funktioniert schlecht.
Ja, sei mal lustig, sei mal kreativ, sei genau, mal offen.
Ganz genau. Sei mal ein guter Mensch. Funktioniert so nicht. Und deswegen steht das für mich immer an erster Stelle. Mitarbeiter absichern.
Wenn Menschen dieses Gefühl nicht haben, dann ziehen sie sich zurück. Ist das so eine Beobachtung, denke ich? Ja, weil ich glaube schon, man so diese Schneckenhausmentalität entsteht, wenn ich keine Sicherheit habe. Wir werden jetzt nicht immer das Wort psychologische vorschalten, sonst haben wir irgendwann hier einen Plop-Wettbewerb. Also bei unseren tollen Mikros und unseren tollen Produzenten ploppt nichts. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Wenn wir heute über Sicherheit reden, dann meinen wir eben vor allem die emotionale, mentale, psychische Sicherheit, dass jemand mit einem guten Gefühl, ich glaube, schreibt es das für dich? Ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich an meinen Job denke, an meine Führungskraft, an mein Team. Dass wir da immer Ups und Downs haben und dass ich mal die eine furchtbar finde und ich vielleicht aber denke, Ela, ey, mein Gott, wir haben morgen Podcast-Aufnahme. Du hast immer noch nicht geschrieben, was wir denn machen. Ja, das. Aber am Ende weiß ich, ich kann mich drauf verlassen, dass du beim Zeitpunkt der Aufnahme weißt, worum es geht.
So sieht's aus.
Ja, und so das ist ja so ein Beispiel, oder? Genau. Ich verlasse mich darauf, weil ich das einfach weiß.
Genau.
Ich habe die komplette Sicherheit, ja, selbst wenn du dich mal nicht meldest, alles läuft.
So tippitoppi.
Das als Führungskraft zu vermitteln, ist sicherlich zum einen eine hohe Kunst, aber auch eine ganz wichtige Basis, um überhaupt gut zu führen.
Auf jeden Fall. Also es ist quasi die Kür. Ne? Du hast auch eine Menge andere Pflichten, Fürsorgepflichten, aber das ist tatsächlich die Kür. Wenn du als Mitarbeitender in dein Unternehmen gehst und hast jetzt nicht nur die Aufgabe vor dir, die du innerhalb deines Berufs ausfüllst, also Abrechnung, Assistenz, Praxismanagement, was auch immer, sondern du musst dann auch noch quasi rechts und links daneben so bestimmte Programme ablaufen haben in deinem Kopf, wie handle ich heute die Führenden, ne? Welches Bild zeige ich denen heute von mir? Und da gibt es ja richtige Beschwichtigungskomplexe, die dann teilweise mal aufgeführt werden und so weiter und so fort. Das kostet alles Zeit und Energie und hält mich ja von meinem Kernprozess eigentlich ab. In der idealen Welt, die es nicht gibt, aber wo man sich halt immer bemüht, die herzustellen, ist es so, dass ein Mitarbeiter an seinen Arbeitsplatz geht und einfach liefern und leisten kann. Natürlich gehen wir davon aus, dass er das auch will, logisch, aber tun wir einfach mal so. Und dann ist es einfach total schlecht, wenn der sich mit diesem ganzen Beiwerk beschäftigen muss. Und desto,
beide Seiten, oder?
Beide Seiten, natürlich. Desto sicherer der Mitarbeitende ist, desto sicherer ist die Führungskraft, der Inhaber, dass der Prozess so stattfindet, wie er ihn braucht.
Wenn diese Sicherheit nicht vorhanden ist, wie groß ist die Gefahr, dass dann Menschen Fehler sehen, sie aber nicht ansprechen, Dinge nicht in Ordnung finden, sie aber nicht diskutieren wollen, also wirklich abschalten?
Riesig. Also das ist wirklich riesig und ich bezeichne das immer als einen Quadratkilometer großen Teppich, unter den Dinge drunter geschaufelt werden. Ne? Desto unsicherer du bist in diesem Bereich und desto abhängiger du von einer nicht verlässlichen Führungskraft bist. Also verlässlich nicht im Sinne von, die ist immer zu spät oder der kommt nie pünktlich, sondern ich kann die Emotionen und die Art und Weise und die Werte dieser Führungsperson nicht zuverlässig einschätzen. Ich weiß nicht, mit wem ich da so richtig zu tun habe. Dann bin ich unsicher als jemand, der darauf hören muss, was derjenige sagt, der da weisungsbefugt ist. Und in so einem Umfeld kann ich nicht meine Höchstleistung abrufen. Kann ich nicht. Also funktioniert nicht und funktioniert für viele andere Menschen auch nicht. In solchen Momenten geht es nur darum, nicht aufzufallen und nicht anzuecken. Seine Sachen runterzurotzen, die man machen muss, zu assistieren, abzurechnen, aber bloß nicht auf Konfliktpotenziale stoßen. Die müssen sofort geglättet werden, nicht anecken, nichts zeigen, nichts raushängen lassen. Und wenn wirklich was passiert, ich bin zu spät mit einer Einreichung oder ich habe irgendwas vergessen, bloß nicht proaktiv ansprechen, sondern Ohren einziehen, Mantel der Liebe drüber hoffen, es findet keiner. Und dann gerate ich tatsächlich in so auf so eine Wippe, ne? Auf so eine Eskalationswippe. Das heißt, ich habe einen Fehler gemacht, traue mich nicht, den anzusprechen, weil meine Führung nicht verlässlich ist und ich nicht in psychologischer Sicherheit bin. Die Führungskraft merkt es, fühlt sich hintergangen, noch weniger Vertrauen und so schaukelt sich das immer weiter auf, bis du dann wirklich irgendwann gehst, bis der Berg so hoch ist, dass du sagst, okay, ich habe hier fertig, das kriege ich nie abgearbeitet, ich kriege diese Fehlerkultur nie weg, es ändert sich nicht, ich gehe. Und das wiederum ist dann die Bestätigung für die Führungskraft, das ist immer so, du kannst dir nicht vertrauen und dadurch wird das Ganze immer, immer dramatischer. Das ist wie so eine self-fulfilling prophecy, also eine Erwartung, eine negative Erwartung, eine negative Antizipation, die dann tatsächlich durch so eine schlechte Psychokultur dann auch erfüllt wird.
Du hast jetzt von einzelnen Mitarbeitern, Mitarbeitenden gesprochen. Wie schnell wird das auch eine Kaskade, die sich aufs ganze Team auswirkt? Also kann das auch andere mitnehmen, selbst wenn die vielleicht gar nicht so sind?
Das nimmt andere mit wie so ein Buschfeuer. Also insbesondere, wenn du auf der gleichen Ebene innerhalb eines Teams bist. Es gibt ja häufig Teams, die sind sehr heterogen. Da hast du als Führende vielleicht so zwei Sidekicks, ein oder zwei, die so ein bisschen mit auf deiner Ebene sind. Die betrifft es nicht unbedingt, weil zu denen hast du in der Regel auch ein anderes Verhältnis. Aber die Basis, die das Ganze ja auch quantitativ sehr trägt, kannst du dadurch ziemlich schnell verlieren. Also das steckt die richtig an. Und vor allen Dingen auch, wenn neue dazukommen und so ein Verhalten bei jemandem, der alteingesessen ist, halt sehen, übernehmen das relativ schnell. Ne, man antizipiert einfach bestimmte Vorgehensweisen. Man geht davon aus, das wird so passieren, wie die das sagt. Die muss es wissen, die ist schon ewig hier. Und dann wird das komplett übertragen.
Kann man sich dagegen wehren? Also wenn man jetzt selber vielleicht so ein Typ ist, der sich eigentlich wohlfühlt, aber du hast Menschen um dich rum, die das nicht haben. Wer kann da wen besser beeinflussen? Ist das eine Charakterfrage, eine Typfrage? Und zwei Fragen in einer, aber du kannst dir merken, kann ich als Führungskraft da einwirken? Kann ich da lenken, steuern oder muss ich das nicht sogar? Dazu muss ich es natürlich merken, das ist ja klar.
Genau, also inhaltlich ist es sogar nur eine Frage eigentlich. Und uneigentlich auch. Ich kann das steuern als Führungskraft oder auch als Praxismanagerin, als Zwischenteil. Ich muss aber die Bereitschaft haben, mich in die Situation zu begeben. Das heißt, ich muss den Mut haben und auch dafür brauchst du wieder eine gewisse Form von Sicherheit, das dann auch aktiv anzusprechen. Da gibt's Techniken für, ne, offene Fragen und so weiter, Rückfragen, Spiegelungen, um zu versuchen, jemanden aus diesem ja doch sehr traglastigen Effekt irgendwie rauszubekommen. Also wenn jemand mit diesen Vermeidungsstrategien angefangen hat, musst du da wirklich sehr viel investieren, um den da wieder rauszuholen. Weil der hat ja gelernt durch eine negative Erfahrung, wenn ich hier offen bin oder wenn ich sage, ich war's, kriege ich noch einen auf den Deckel. Das ist übrigens etwas, was du auf Social Media, wo wir ja beide viel unterwegs sind, immer wieder liest. Ich bin tatsächlich noch in dem Social Media Bereich für alte Menschen unterwegs. Also ich habe häufiger nochmal Besuche auf Facebook. Facebook ist für alte Menschen, musste ich mir neulich erst sagen lassen. Und Instagram ist auch schon für Mittelalte und alte Menschen. Es ist ein Drama, aber lassen wir das. Tatsächlich gibt es dort immer noch viele Interessensgruppen. Und da gibt es auch so Gruppen, wo sich ZFAs untereinander austauschen. Und ganz, ganz häufig, also kein Tag ohne, kommt wieder so jemand, der sich da einfach nur auskotzt und dann sowas sagt wie, ich mache hier alles, ich liefere, ich bin hier Mädchen für alles. Das kommt total oft, diese Bezeichnung. Und diese Bezeichnung ist für mich viel mehr als eine Beschreibung, sondern da ist eine Wertung mit drin. Das heißt immer, ich bin Mädchen für alles und dann geht die Klammer auf und das heißt eigentlich, ich mache und tue hier alles. Ich rette hier jedem den Allerwertesten und keiner sieht mich. Klammer zu. Das ist so der Inhalt, den ich in diesem Begriff Mädchen für alles immer empfinde. Und es wird mir nie gedankt und wenn ich dann mal einen Fehler mache, dann kriege ich richtig auf die Nuss. Und das wird sehr häufig gespiegelt und sehr oft erzählt, also kein Tag ohne. Und die Konsequenzen daraus sind immer häufiger einfach der Wunsch, das zu verlassen, sich aus der Situation rauszubegeben, das nicht mehr aushalten zu müssen. Und das geht nur mit Kündigung.
Ich wollte sagen, wenn ich da nicht das Gefühl habe, dass intern sich etwas ändern kann, dann suche ich die externe Lösung.
Genau.
Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
Exit, raus und tschüss. Ich habe einen schönen Satz gelesen. Teams lernen nur ohne soziale Kosten für Fehler.
Toller Satz.
Fand ich spannend. Ist, glaube ich, aus der Literatur von Edmondson, die Wissenschaftlerin, hatten wir schon ein paar Mal bei diesem Thema. Könnt ihr auch sehr wahrscheinlich, nicht sehr wahrscheinlich, könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Da packe ich das natürlich rein. Und das finde ich einen ganz schönen Satz. Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich zitiert ist oder sinngemäß. Aber zu sagen, wenn Fehler entstehen und die Konsequenzen befassen sich mit der Person, der Persönlichkeit, der Emotion und nicht mit der Sache. Das ist, glaube ich, das, worum es geht. Dann habe ich einen echt schlechten Ansatz, weil dann wirke ich direkt auf die Psychologie und die Sicherheit der Menschen ein.
Soziale Kosten geht ja noch weiter als das. Also ich gebe dir recht im ersten Schritt. Soziale Kosten ist nicht nur die Wirkung nach innen, sondern auch die Wirkung nach außen. Da hat auch Status was mit zu tun und Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung,
Wirkung,
Impact hat da auch ganz viel mit zu tun. Und wenn Fehler dazu führen, dass ich glaube, ich habe auf der Habenseite meiner sozialen Stellung eine Negativsaldo, könnte ich mir vorstellen, dass das für die Person fast schon ein Zusammenbruch von bestimmten Dingen ist. Also, dass man Menschen nur auf der Sachebene erreicht, bei der Fehlerbesprechung, beim Feedbacken, ist, glaube ich, ein Wunschdenken. Das funktioniert ja nicht. Wir können ja Kopf und Bauch nicht trennen. Ich erwische Menschen eigentlich fast immer auf der Beziehungsebene oder auf der Bauchebene oder wie immer man das nennen mag. Ich habe ja keinerlei psychologische Ausbildung oder so. Ich habe das Handwerk nicht. Ich habe nur eine große Klappe manchmal und ein bisschen Erfahrung und selber viel Dreck gefressen. Aber ich glaube tatsächlich ganz fest daran, desto mehr du die Menschen auf der Beziehungsebene triffst und desto sicherer sie sich dort aber fühlen, desto relevanter ist das Ergebnis, was du aus solchen Feedbackgesprächen ziehen kannst. Vertraue ich dir und fühle ich mich bei dir sicher, dann kriegst du von mir vielleicht eine ganz andere Info und eine unmaskierte Emotion. Ich spiele dir keine Rolle vor. Und den Impact, den das haben kann auf die Veränderung von Prozessen in meinem Betrieb, die ist phänomenal.
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Google hat ja mal ein Projekt gestartet, 2012 bis 2014. Ich meine, Google ist ja bekannt für Arbeit mit Teams, Teamdynamik, Teams und Arbeit anders zu entwickeln. Dafür sind sie sogar sehr bekannt und auch sehr positiv bekannt bei vielen negativen Dingen, die andere vielleicht berichten, die dort gearbeitet haben. Aber Google hat sich immer sehr viel damit beschäftigt, wie wirken Menschen in Teams und wie funktioniert das. Und ein Ergebnis dieses Projektes war, ich weiß nicht, ob du das auch so krass sehen würdest, psychologische Sicherheit ist eigentlich das Wichtigste generell, um Teams zu bilden, zu halten und schlägt Talent, Struktur, Ziele. Das heißt also, wenn du diese Sicherheit letztendlich nicht hast, dann wird alles andere, so interpretiere ich das jetzt mal, nicht funktionieren. Würdest du da mitgehen?
Ja,
können wir das auf Zahnarztpraxen so übertragen?
Also volles Ja, da gehe ich 100% mit. Also desto unsicherer du bist, desto schlechter performst du, desto schlechter fühlst du dich, desto weniger fühlst du dich gesehen. Und ich glaube, desto sicherer du agieren kannst, immer vorausgesetzt, du hast ein Leitbild, du hast dich verständigt auf ein Miteinander. Ne? Also das lässt sich ja nicht so trennen. Ich glaube, wenn da wirklich psychologische Sicherheit vorliegt, ist das der absolute Game-Changer-Faktor für so High-Performance-Teams. Ich kann es von mir selber sagen, nun bin ich aber durchaus auch eine komplexere Persönlichkeit. Ich kann es aber auch für jüngere Menschen sagen oder für ganz unterschiedliche Menschen, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, weil ich ja über die vielen Ebenen, auf denen ich unterwegs bin, auch viele Menschen von unterschiedlichen Schlägen her kenne. Es ist ja nicht so, dass ich mich nur in der Dentalbranche aufhalte, die ich manchmal für so einen kleinen Elfenbeinturm halte, insbesondere im Bereich der Führung. Ich bin auch in vielen anderen Dingen noch unterwegs und lerne da sehr viele unterschiedliche Menschen kennen. Und das eine, was sie aber alle vereint, ist, desto sicherer sie sind, desto häufiger ist die Abwesenheit von Scham, von Wut, von Enttäuschungswut, von sich nicht gesehen fühlen, von Verzweiflung und von Angst. Und obwohl man diese Eigenschaften nicht abstellen kann, auch nicht sollte, weil sie haben manchmal ja auch Sinn, macht es doch bei der Arbeit keinen Sinn, verzweifelt zu sein oder enttäuscht oder traurig oder wütend. Mhm. Und deswegen finde ich Führen mit emotionaler Destabilisierung wirklich fast schon ein Verbrechen.
Das wären die sozialen Kosten.
Genau.
Die hauen am Ende richtig rein, ja. Ne? Weil das führt halt eben dazu, dass die Menschen abhauen. Du hast jetzt gerade mal so ein paar Eigenschaften genannt, die wir ja alle in uns tragen, mal mehr, mal weniger, auch ausleben können. Wie viel hat Sicherheit mit Selbstbewusstsein zu tun?
Ziemlich viel. Ziemlich viel deswegen, weil du als Führender selbstbewusst sein musst, weil du ja in Vorleistung gehst. Du führst ja ein Team aus ganz vielen unterschiedlichen Menschen und du gehst in dem Bereich Vertrauen und Sicherheit in Vorleistung und du weißt nie, ob du es zurückbekommst. Ich vergleiche das hier, wie ich das auch schon öfter mal gemacht habe, mit Kindererziehung. Mhm. Du musst aushalten, dass du für deine Kinder lange, lange Zeit ein Idiot bist. Ja, jemand, der sie einfach daran hindert, das zu tun, was sie wirklich möchten.
Und der dann auch noch auf Facebook unterwegs ist, um Himmels Willen.
Ganz genau. Also jemand, der vollkommen nervig ist, vielleicht manchmal Jugendsprache verwendet, sich fürchterlich anzieht. Also du musst dich damit abfinden, dass du von deiner Umwelt als Idiot wahrgenommen wirst. Aber trotzdem hast du eine Idee von dem, was du möchtest. Und du bist überzeugt davon, dass es richtig ist. Und da setzt dein Selbstbewusstsein ein. Du musst dieses Selbstbewusstsein haben, um das umzusetzen, um in die Zukunft zu denken, was deine Aufgabe als Führende oder als Führender ist und das Team zu versuchen, mitzunehmen, zu motivieren, zu begeistern, diese Wege mit dir zu gehen. Und das gilt genauso auch für psychologische Sicherheit. Du gibst sie erstmal frei Haus für deine Mitarbeitenden. Und ich gebe euch Brief und Siegel darauf, wenn ihr das macht, wenn ihr damit anfangt, ihr werdet 20, 30 Mal bitter enttäuscht werden. Es werden Leute dabei sein, die nutzen euch aus und es werden Leute dabei sein, die machen euch eine lange Nase und sagen, boah ey, was ein Schwächling, guck mal, ich kann das und das machen, der geht mir hier auf den Leim. Egal.
Er musst du aushalten oder musst gehört aushalten. Zur Führungskraft dazu.
Musst du absolut aushalten, über kurz oder lang kommt alles ans Licht immer. Und auch solche Leute mändeln sich quasi selber raus aus eurem Team, wenn ihr bei euren Leitbildern, bei euren Überzeugungen halt bleibt. Irgendwann ist der Rest des Teams so gut drauf, dass der Rest des Teams solche Leute erkennt und von sich aus irgendwie abstößt.
Das wird das Korrektorat im Team.
Ganz genau. Aber das muss man aushalten.
Mhm. Worauf ich eigentlich eben noch mehr hinaus wollte, du hast ja eben auch gesprochen von Menschen, die gesehen werden wollen. Ich werde natürlich mehr gesehen, obwohl das immer interpretierbar ist, was wir darunter verstehen, wenn ich wirke und wenn ich auch ein bisschen was ausstrahlen kann und wenn ich vielleicht auch den anderen das Gefühl gebe, da ist eine Persönlichkeit. Das heißt, ich kann ja dann auch als selbstbewusste Führungskraft anderen helfen, selbstbewusster zu werden. Macht man das automatisch oder muss man sich das wirklich vornehmen? Muss man das wollen? Weil ich kenne natürlich auch die, die vielleicht sagen, ja, aber komm, ey, was soll ich denn als Führungskraft noch alles machen? Ja, soll ich für meine Mitarbeiter das Leben verbessern?
Ja, klar.
Ja.
Natürlich.
Ja.
Bitte, ich bitte darum.
Ich war letztens auf einer großen Online-Konferenz, da habe ich moderiert und da ging es in einem Slot um das Thema Menschen, Führung, ne, auch Marketing natürlich. Und da kam dann wirklich so eine Stimme aus dem Publikum, ganz ehrlich, das ist doch nicht meine Aufgabe als Arbeitgeber, die Menschen, die bei mir arbeiten, zu motivieren. Das müssen die doch selber machen. Wenn wir bei dem reinen Wort movare, sich bewegen bleiben, würde er sogar recht haben. Es war ein älterer Herr.
Warum wundert mich das nicht?
Mich hat es auch nicht gewundert. Und tatsächlich, er hat da echt Widerstand bekommen, weil sowohl die Speakerin als auch viele andere sagten, das kannst du gerne so sehen. Aber wenn du es nicht schaffst, Menschen dazu zu bringen, sich zu bewegen, dann bist du eigentlich keine gute Führungskraft. Ich sehe da schon unsere Aufgabe. Also jetzt nochmal zurück, weil jetzt bin ich ein bisschen vom Wege abgekommen. Ist es unsere Aufgabe als Führungskraft, dafür zu sorgen, dass Menschen in unserer Umgebung, vor allem wenn sie so viele Stunden mit uns und für unser Unternehmen verbringen, sie auch selbstbewusster zu machen durch psychologische Sicherheit, damit wir unser Podcast-Thema nochmal hier reinbringen.
Ich sehe das ganz klar als meine Aufgabe und ich kann es auch nur jedem so empfehlen. Ich bin Gott sei Dank jetzt mittlerweile in meinem Lebensweg da angekommen, dass ich sagen kann, ich habe ein gewisses Selbstbewusstsein und ein gewisses Vertrauen in meine eigene Stärke, aber auch in die meines Teams. Also rückbezüglich ziehe ich auch Kraft für mein Selbstbewusstsein aus der Stärke meines Teams. Es gibt sehr viele unterschiedliche Typen, Führungstypen und sehr viele unterschiedliche Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen Charakteren. Der eine ist vielleicht laut selbstbewusst, der andere ist auf eine ruhige Art selbstbewusst. In jedem Fall ist aber eine selbstsichere, selbstbewusste Führungskraft durchaus ein absolutes, tolles, modulatives Element in deinem Team. Und du kannst Leute damit wirklich inspirieren, beeinflussen und auch anstecken. Selbstbewusstsein ist eine gute Sache, solange es nicht dazu wird, andere Leute zu überrollen. Und dafür ist es ja auch nicht gemacht. Jemand, der selbstbewusst ist, also sich seiner selbstbewusst mit allen Fehlern und Schwächen, das heißt ja nicht stark, sondern ich bin mir meiner Persönlichkeit bewusst, ich weiß, wie ich ticke, der hat einen großen Vorteil demjenigen gegenüber, der es nicht weiß. Weil ich kann mit mir selbst und mit meinen potenziellen Worst-Case-Szenarien umgehen. Also ich weiß, wo meine Trigger sind, ich weiß, welchen Situationen ich besser nicht mehr aussetze. Ich weiß auch, wo es für mich mittlerweile besser ist, mal die Klappe zu halten. Oder wo ich nach vorne gehen muss, selbst wenn es mir schwer fällt. Und das ist der Faktor, der für mich entscheidend ist beim Thema Selbstbewusstsein. Wenn ich das vorlebe meinem Team, habe ich, glaube ich, schon nach einer gewissen Zeit, weil auch das ist eine Veränderung, die Zeit braucht, Menschen, die das vielleicht erstmal nur nachahmen, aber irgendwann dadurch auch mehr in Bezug zu sich selbst kommen und auch selbstbewusster werden. Und das möchte ich doch gerne. Ich möchte doch gerne eine Assistenz haben, die vielleicht nach einer gewissen Zeit mit mir dann sieht, ah, okay. Und die dann anfängt, aus sich rauszugehen und die dann auch so eine positive Wirkung auf Patienten haben kann und so weiter und so fort. Oder eine Abrechnungskraft, die auf einmal anfängt zu sehen, wie jemand mit Konflikten umgeht, wie Chef oder Chefin ganz entspannt einen querulanten Tortur begleitet. Und irgendwann kommt das dann auch. Also ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Sache.
Und du hast es ja eben schon angedeutet, Selbstbewusstsein hat, finde ich, so in unserer Gesellschaft oft so einen komischen Nimbus. Der ist aber, das ist ein selbstbewusster Typ, nur weil da irgendwo einer laut auf der Bühne steht und andere anschreit. Das hat mit Selbstbewusstsein nichts zu tun, sondern Selbstbewusstsein heißt, sich um sich selbst auch zu kümmern, selbst zu wissen, wer man ist, was man nicht will. Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Wenn wir jetzt dieses Thema jemandem Sicherheit geben, mal weiterdenken, dann darf hier eins nicht passieren. Da haben wir schon eine ganze Folge drüber gemacht. Ne? Die Harmoniefalle, die Zuckerwatte. Jemandem Sicherheit zu geben, heißt nicht, ihn einzupacken, ihn frei von Konflikten zu halten, dafür zu sorgen, dass bloß keinem was passiert, dass alles immer nur schön harmonisch abläuft. Das hat damit nichts zu tun.
Nee, gar nichts. Im Gegenteil, das ist quasi der negative Konterpunkt. Also wenn ich anfange, den Leuten, die, wie soll ich es ausdrücken, die Reize des täglichen Lebens zu nehmen, ne, dann nehme ich ihm die Werkzeuge weg. Das ist ja immer Hilfe zur Selbsthilfe und nicht, ich tue etwas für dich. Ich muss da immer an diesen Slogan denken von dieser Bank, das ist auch schon Jahrzehnte her, wir machen den Weg frei. So ein Chef bin ich nicht. Na, also ich mache nicht den Weg frei für meine Mitarbeitenden. Ich versuche ihnen die Kraft zu geben, sich den selber frei zu sprengen, wenn es denn sein muss.
Und die Hilfestellung und die Leitplanken, wenn sie es brauchen.
Ja, oder die Fähigkeit, eine Karte zu lesen und den eigenen Weg zu finden. Na, also das ist, finde ich, glaube ich, die Quintessenz aus der Geschichte. Es hilft überhaupt nicht, wenn ich meinen Mitarbeitenden immer dann, wenn sie sagen, ich komme nicht weiter, die Aufgabe abzunehmen.
Also mit den Kindern, ne? Da sind wir wieder beim Thema. Ja. Ja, wenn die alle nicht mehr in der Lage sind, Dinge zu lösen, aus eigener Kraft mal Entscheidungen zu treffen,
genau.
Probleme in einer Form in den Griff zu bekommen, weil es immer alles gemacht wird von Eltern, von wem auch immer. Da entwickeln sich Menschen, die werden ja auch später nicht in der Lage sein, mal Hürden zu überwinden, wenn die nur ein Stückchen höher sind.
Ne? Ganz genau. Also da Resilienz, über was wir auch irgendwann nochmal sprechen wollen. Aber es nutzt nichts, wenn du Dinge aus dem Weg schaffst und derjenige, der das Hindernis im Weg hatte, hat dann nicht die Kapazität bekommen oder die Fähigkeit bekommen, dieses Hindernis auch selbst zu überwinden. Das hilft überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das macht es schlimmer, weil der Lerneffekt ist, oh geil, ich muss nichts machen. Es wurde für mich gemacht. Beim nächsten Mal genau das gleiche Thema wieder. Hast du in der Praxis, in der Firma, du hast sowas jeden Tag. Ne, so nach dem Motto, kannst du mir bei der Excel-Tabelle helfen? Ja, kann ich. Ich kann dir dann auch zeigen, wie es geht. Ich helfe dir jetzt, weil es muss on point fertig werden und dann zeige ich dir, wie es geht. Kannst du mir beim Kofferdammlegen helfen? Ja, kann ich jetzt. Ich zeige dir, wie es geht. Beim nächsten Mal machst du es selbst. Solche Geschichten. Ne? Das heißt aber auch, dass ich als Führender da wieder situativ clever und fix sein muss. Ich muss einerseits im Kopf haben, was ist mein Ziel, wo will ich hin? Und ich muss den Mitarbeiter abholen, muss ihm sagen, nicht schlimm, dass du es jetzt nicht kannst. Psychologische Sicherheit. Ich erwarte aber, dass du es bald kannst.
Ja, wir hatten,
das ist der Auftrag.
Ich hatte das gerade auch bei uns, genau das gleiche Thema. Ne? Mhm. Frage, Mensch, ich muss da Texte schreiben, Kollege, neuer Kollege, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das kann, ob ich die fachlich richtig mache. Mhm. Wäre doch cool, wenn du die für mich schreiben willst, weil du kannst das ja. Ich sage, nee, wäre nett, mache ich aber nicht, aber ich helfe dir natürlich so gut ich kann. Mach es erstmal so, wie du es für richtig hältst und dann gibst du mir die Texte. Dann gucken wir uns die zusammen an und dann kann ich Hilfestellung geben, Leitplanken geben, vielleicht auch sagen, ach, pass auf, das ist so ein Fehler, so ein Satz, der kommt immer wieder. Ne? Hier hast du eine Idee von mir, wie du das anders machen kannst. Und ich glaube, nur so entwickeln sich ja auch Menschen. Und wenn ich dieses Thema jemandem Sicherheit gebe, damit verwechsel, sage ich, sorge dafür, dass er gar nichts mehr machen muss, dann habe ich als Führungskraft aber echt ein Problem, weil so kann man nicht führen.
Geht gar nicht. Und das Problem, was dann auftaucht, ist, dass bei der ersten ernsthaften Konfliktsituation, wo vielleicht auch Dritte involviert sind, passiert dann der Super-GAU. Also wirklich ein Fehler oder ein Fail, was nicht mehr zu korrigieren ist und wo dann auch so Sachen wie Enttäuschungswut oder sonst was dazu kommen und dann bleibt einem oft nur die Trennung, also so aus emotionaler Sicht gesehen. Deswegen muss man eher ansetzen und dieses Hilfe zur Selbsthilfe, diese Entfaltung, die schafft ein Mitarbeiter aber auch wieder nur in einem Umfeld, was sicher ist.
Ja, Unsicherheit sorgt nicht für straightes und auch motivierendes und selbstbewusstes Verhalten. Ja, genau. Da kann man es, glaube ich, gut reflektieren, zu sagen, Selbstbewusstsein ist das eine, aber so ein selbstbewusstes Verhalten, dass ich sage, ich mache das jetzt, weil ich weiß, wenn es nicht funktioniert, gibt es eben keine sozialen Kosten, keine Konsequenzen auf meine Kosten, sondern da kommt jemand und hilft mir und das macht der Führung am Ende auch aus. Woran erkenne ich das im Team, dass diese psychologische Sicherheit fehlt, dass da jemand ein Problem mit hat, dass jemand sich vielleicht nicht sicher fühlt. Wir haben am Anfang über das Schweigen gesprochen, die Nicht-Kommunikation, das Zurückziehen. Gibt es aus deiner Sicht noch so andere Anhaltspunkte, vielleicht auch im gesamten Teamverhalten, die vielleicht die Aufmerksamkeit ein bisschen auf diesen Fokus lenken sollten?
Also erkennbar ist sowas auch an Zahlen. Also
konkret aus wirtschaftlicher Sicht,
das erkennst du an Zahlen, wenn dein Team nur noch bestimmte Wege geht und andere Wege vermeidet. Aber dieser Bereich der Abkapselung, den würde ich da mal ganz nach vorne nehmen. Also
ist schon was, ne? Dieses Rückzugsverhalten ist schon was wo man sehr sensibel für sein sollte.
Ganz genau. Ja. Also es nimmt jemand nicht mehr teil, es partizipiert jemand nicht mehr am Geschehen und das hat häufig damit zu tun, dass er verunsichert ist, weil er vielleicht Fehler macht oder sich überfordert fühlt. Ne? Das passiert übrigens relativ häufig. Ne? Seitdem wir diesen Arbeitnehmermarkt haben, und das erlebe ich auch täglich, kleines um die Ecke gedacht gerade, bewerben sich immer mehr Menschen, die sagen, du musst hochpokern im Bewerbungsgespräch. Und wir haben dann häufig mal Leute, die haben wirklich hochgepokert und bei der Überprüfung bleibt von dem Hochpokern nicht
nichts
mehr viel
dahinter.
Übrig. Ja, nichts würde ich nicht sagen.
Ja, oder
aber
weniger als
nicht das, was gesagt
das, was
wurde.
Gesagt
ne?
wurde ja.
Nicht das, was gesagt wurde. Und sowas kann auch sein, dass jemand überfordert und unsicher ist und dadurch, dass die Sicherheit abwesend ist, traut er sich nicht, das einzugestehen. Und das ist ziemlich viel Druck.
Wie kann ich denn jetzt an so ein Thema rangehen? Also wir haben ja immer in unserem Podcast diesen Punkt, wo ich dann sage, so, jetzt hat das jemand gehört und sagt, ja cool, habe ich verstanden. Ich bin gar nicht so sicher, wie das bei mir ist, aber ich glaube, ich könnte da eine Kultur in meiner Praxis schaffen, die in diese Richtung geht. Wenn wir jetzt mal gar nicht auf den Umgang mit dem Einzelnen eingehen, sondern generell im Unternehmen. Ich sage, ich möchte ein Unternehmen sein oder werden, in dem psychologische Sicherheit ganz vorne steht, in dem die Menschen genau das bekommen. Wie gehe ich da vor? Wie fange ich da an? Klar kann man einen Workshop machen, man kann sich coachen lassen, der fällt aber nicht vom Himmel.
Ich empfehle da tatsächlich ein zweigleisiges Vorgehen. Auf der einen Seite muss ich ja nicht nur die Mitarbeiter absichern, ich muss ja auch mich als Führenden, als Inhaberin, als denjenigen mit der Verantwortung absichern. Das heißt, ich starte unten mit den Basics und jetzt haltet euch fest, mein Rezept sind Stellenbeschreibungen.
Ach nein.
Hört sich jetzt blöd an,
Mensch.
Ne? Nein, wirklich.
Du willst den Leuten wirklich von vornherein sagen, was sie erwartet
und
was du erwartest?
Ganz genau. In diesen Stellenbeschreibungen.
Du bist verrückt, du kommst ja auf Ideen. Das ist ja unfassbar.
In diesen Stellenbeschreibungen steht jetzt nicht drin, du sitzt vorne rechts am Fenster und du kriegst einen Laptop und einen Rückstuhl und so, sondern da steht drin, wo deine Position im Unternehmen ist, was ich von dir erwarte, wie viele Stunden du arbeiten sollst, wen du vertrittst, was die Benefits sind. Da steht drin, für wie viel Geld im Monat du zum Beispiel Büromaterialien bestellen darfst, ohne dass du mich fragen musst. Also ich gebe Vertrauen schon in diesen schriftlichen Dingen. Und diese Stellenbeschreibung ist Teil des Arbeitsvertrags. Sie wird im Einstellungsgespräch und auch später noch besprochen. Also weiß derjenige schon mal, was er machen muss. Da steht nicht nur drin, was er tun muss, sondern auch, was ich erwarte. Du musst noch ein Programm lernen, du musst dies noch können und so weiter. das gibt jetzt erstmal eine Sicherheit über den genauen Rahmen dessen, was zu erfüllen ist bei mir im Unternehmen. Weil das ist ein Riesenfehler, den viele machen. Neue Mitarbeiterin, eingestellt für Rezeption. Ja, komm mal, learning by doing. Chaos, Improvisation und man hat dann sofort das Gefühl als Neuer, die haben es nicht drauf. Die wissen nicht, um was es geht.
Ja, ne? Oder das Team denkt über die Neue, die hat es nicht drauf, weil sie aber gar nicht weiß, was sie tun soll.
Oder jemand soll irgendjemanden einarbeiten, der da gar keine Zeit zu hat. Solche Geschichten. Ne? Mhm. Also desto dezidierter du die Vorbereitung triffst fürs Onboarding, desto mehr Sicherheit vermittelst du schon mal. Und diese Stellenbeschreibungen sind wie so ein Podest, auf dem der Mitarbeiter dann entsprechend performen kann. Das ist der eine Schritt. Das ist der Schritt, der den Mitarbeiter primär erstmal verankert. Mit so einer Stellenbeschreibung kann der den Anker werfen, gemeinsam mit dem Arbeitsvertrag und den anderen Rahmenbedingungen. Und dann bin ich natürlich gefragt, den Mitarbeiter von unserer Mitarbeiterkultur, von unserer Unternehmenskultur zu überzeugen. Das mache ich über Begrüßungsgespräche, über Teamsitzungen. Das macht mein Team über das normale Miteinander umgehen. Und auch mit einer festgelegten Fehlerkultur. Bei uns ist zum Beispiel auch beim Arbeitsvertrag ein Onboarding-Leitfaden dabei. Und in dem gibt es ein Dokument, das heißt Fehlermanagement, Entscheidungshilfe. Da steht drin, triff lieber eine Entscheidung als keine. Es gibt keinen Fehler, es gibt nur eine falsche Abzweigung. Wir sprechen dann darüber. Das habe ich wortwörtlich so festgehalten. Das wird mit unterschrieben, weil ich möchte, dass sie wissen, dass Fehler dazu da sind, Dinge zu verbessern. Natürlich, wenn ich jemanden habe, der aus Unachtsamkeit, obwohl er das alles weiß, oder aus Faulheit oder weil es ihm achteckig am allerwertesten vorbeigeht, immer wieder den gleichen Mist macht, dann gibt es natürlich einen auf den Deckel, jetzt mal salopp formuliert. Im Sinne von, wir müssen jetzt mal sprechen, ich muss dich jetzt hier anzählen. Also das ist auch genau mein Satz, den ich dann sage. Nimm es mir bitte nicht übel, aber ich muss dich jetzt hier mal anzählen. Weil das und das und das funktioniert für mich nicht. Wir haben die und die Vereinbarung. Und warum ist das so bei dir? Kannst du dich nicht konzentrieren im Homeoffice? Stören dich die Kinder? Willst du lieber einen Bürotag? Das frage ich. Und ich glaube, dass es ganz viel mit dem persönlichen Engagement des Führenden zu tun hat. Wie sehr gebe ich mich rein in die Situation? Wie viel gebe ich von mir rein in die Situation? Na, also wie viel bin ich auch bereit, offen zu sagen, was mir nicht passt?
Jetzt bist du ja jemand. Du bist mit einem guten Selbstbewusstsein, einer guten Sicherheit ausgestattet. Nach außen hin,
ja, genau.
Würde ich von mir auch behaupten oder behaupten andere zumindest von mir. So ist nicht jeder, aber trotzdem sind viele Führungskräfte. Nicht jeder Zahnarzt, jede Zahnärztin hat die eigene psychologische Sicherheit, um führen zu können. Weiß man das? Merkt man das? Kommt man in so Situationen vielleicht erst, wenn man dann in der Verantwortung steht?
Leider ist das so. Also man weiß das nicht immer von sich. Man startet meistens relativ, ja, untraumatisiert, würde ich mal sagen. Im Laufe der Praxiszeit des Gründerinnen und Gründerseins kommt der ein oder andere Nackenschlag und dann stelle ich vielleicht fest, wo komme ich an meine Grenzen. Ein Teil von Selbstmanagement und auch von Selbstführung ist, sich dann Hilfe zu holen. Und auch das ist etwas, was bei uns in Deutschland immer noch total komisch bewertet wird. Ne? Also wir haben für alles einen Arzt, ne? Nur wenn man für die Psyche zum Arzt geht, die ja nun genauso dazu gehört zum Körper wie der Rest, dann wirst du komisch angeguckt. Und es ist ja sogar so, dass Leute private Therapien bezahlen, weil sie Angst haben, sie kriegen dann keine Berufshaftpflicht mehr oder so. Ne? Und das finde ich nicht Haftpflicht, wie heißt das? Berufsunfähigkeitsversicherung, sowas. Und das finde ich total schlimm. Das ist ein Trend, dem sollten wir auf alle Fälle entgegenwirken, weil es gibt nichts Besseres, als zu merken, ich habe ein Problem und es anzugehen, egal wie auch immer. Ne? Und Selbstbewusstsein heißt ja nicht, dass man ein Macher oder ein Macker oder sonst was ist. Das heißt einfach nur, dass man sich seiner selbst mit allen Einschränkungen halt bewusst ist. Und selbst wenn ich mittlerweile für das einstehen kann, was ich möchte und was ich mir vorstelle und was ich von anderen Menschen möchte, fällt mir das nicht immer leicht, das zu formulieren. Doch ich habe dann so kurze Schweißausbrüche, wo ich dann denke, ja, musste machen. Aber dieses Gefühl hinterher ist einfach so genial, dass ich es nicht vermissen möchte. Ich glaube, das ist auch das, was Klippenspringer haben, die da irgendwo in Kroatien irgendwie 5 Meter irgendwo runterspringen. Was für ein Schwachsinn. Oder hier Bungee-Jumping oder sowas oder irgendwelche Ziplines. Gruß geht raus an meine Freundin Melli. Im Leben würde ich sowas nie machen. Ich bin überhaupt nicht risikobereit, was sowas angeht. Ich stürze mich aber kommunikativ ständig in irgendwelche Abgründe. Und auch in meinem Leben gibt es Menschen, die können mich mit einem Halbsatz oder mit einer nicht zu Ende geschriebenen WhatsApp oder mit 2 Tage nicht melden in psychische Abgründe stürzen. Das gibt's auch in meinem Leben, ne? Also von daher ist das etwas, was man vielleicht mehr begrüßen muss und akzeptieren muss, als zu denken, man müsste dauernd Dinge an sich verändern.
Dann lass uns zum Schluss nochmal einen kleinen Schlenker zu deinem absoluten Lieblingsthema machen.
Jetzt bin ich gespannt, welches kommt.
Ja, komm. Wir reden natürlich immer, wenn wir über Sicherheit, Selbstbewusstsein, mentale Stärke reden, da müssen wir am Ende auch mal kurz über den Fußball reden.
Ach ja.
Du hast ja eben gesagt, dass du in vielen Bereichen unterwegs bist, interessiert bist, viele Dinge tust. Du hast viel mit Mädchen, mit Frauen zu tun,
ja,
die Fußball spielen. Wie erlebst du in dem Umfeld Menschen, die auf einer soliden, sicheren Basis agieren im Vergleich zu anderen, die das noch nicht haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da viel anders ist.
Jein. Also es ist tatsächlich ein bisschen anders, weil Frauenfußball nach wie vor ein Stiefkind ist. Also ich erinnere mal kurz an die wirklich fürchterlichen Aussagen von Mario Basler in der letzten und vorletzten Woche. Frauen sollten kein Fußball spielen, also sie sollten lieber Tennis spielen, da sehen sie auch sexier aus, ja, bei.
Es gibt auch Menschen, die sollten vor laufender Kamera
ja
kein Wort sagen,
ja,
aber gut, das ist ein anderes Thema.
Die Reporterin hat sehr gut reagiert, die hat ja gleich zu ihm gesagt, man könnte auch einfach die Klappe halten, also Grüße gehen raus, großartig gemacht.
Ja.
In dem Bereich haben wir ja aber tatsächlich sehr viel zu kämpfen mit komischen Antizipationen und mit sehr viel struktureller Diskriminierung. Aber ich erlebe die Frauen, die ich jetzt auch sponsere, speziell in meinem Verein bei Hannover 96, als absolute Kompetenzträgerinnen. Also da hat sich wie so eine Nebengesellschaft entwickelt, ne? Also die spielen in ihren Mannschaften leider auch immer noch häufig überwiegend von Männern trainiert oder auch gecoacht und sonst was, was überhaupt nichts mit der Kompetenz der einzelnen Männer zu tun hat. Darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, dass um strukturelle Veränderungen zu erwirken, einfach auch mehr Frauen in die kompetenzentscheidenden, tragenden Positionen müssen. Und gerade da habe ich unfassbar tolle Leute kennengelernt. Und auch da ist es so, dass hast du die psychologische Sicherheit, dann kannst du performen. Hast du eine Unterstützerin an deiner Seite, eine Mentorin, jemand, der dich fördert, finanziell, ideell, und wirst du gesehen, dann sind ganz andere Dinge möglich als vorher. Und das, finde ich, ist im Sport immer noch so ein bisschen unverfälscht herauszuarbeiten, aber es lässt sich ja auf alle anderen Bereiche auch übertragen. Es gibt so viele Studien darüber, wie viel gesünder mental junge Frauen sind, die Sport getrieben haben, vor allen Dingen auch in Mannschaftssport. Es gibt Studien darüber, wie viel mehr Frauen aus diesen Mannschaftssportarten später Führungspersonen werden in der Wirtschaft, im Business. Und das finde ich alles so faszinierend. Das ist eine von den Sachen, die ich mir noch vorstelle zu machen. Mhm. Und ich möchte so gern was verändern in dem Bereich, dass ich manchmal zu ungeduldig werde, weil häufig sind Schritt 1 und Schritt 2 dann gemacht und dann passiert, geht's nicht weiter und dann denke ich mir, es kann doch nicht wahr sein, warum sieht das niemand anders, warum können wir die Bedingungen nicht verändern, und dann neige ich zu Unruhe und das ist nicht so schön. Aber mein Team kennt das, die fangen mich dann wieder ein und dann geht's weiter.
Und jetzt wisst ihr auch, warum ich klar gesagt habe, es ist dein Lieblingsthema. Du hast bestimmt auch viele andere Themen, die zu deinen Lieblingsthemen,
ja,
gehören,
natürlich.
Aber die kurze Frage, welche Rolle mentale Stärke und Sicherheit im Fußball spielt, hast du wunderbar und sehr konsequent beantwortet, um da vielleicht jetzt auch dann den Korken auf die Flasche zu machen. Das ist dann auch der Unterschied, ne? Im Sport hast du diese Unterstützung, da heißt es nur nicht Psychologe, da hast du dann deinen Mentaltrainer. Und schon klingt es ganz anders.
Naja, also wenn du männlich bist, hast du einen Mentaltrainer.
Ach, und wenn du eine Frau bist, nicht?
Ist kein Geld für da.
Ach so, ja gut, das ist eine andere Geschichte.
Ja?
Stimmt.
Andere Geschichte für ungefähr 30 Podcast-Folgen, ja, aber so ist es.
Vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen
Fußball-Podcast. Oh Gott, nein, da gibt es einen.
Wir machen einen Fußball-Podcast, ohne über Fußball zu reden.
Oder so.
Einfach nur aus unserer Erfahrung.
Ein
Guck mal, wie lange gehen wir beide schon in die unterschiedlichen Fußballstadien? Ich seit 1979.
Also, ich komme ja eigentlich aus Bielefeld. Und ich bin schon zu meinen Grundschulzeiten mit meinem Papa damals auf den Ascheplätzen der Arminia rumgetobt. Der hat sich viel Fußball angeguckt, auch Jugendfußball hinterm Stadion und so. Und da bin ich groß geworden. Ich habe mein Schwimmabzeichen im Stadionbad von Arminia Bielefeld gemacht. Frei und Fahrten, by the way. Ich habe da schwimmen gelernt noch früher, wie man das machte mit diesen Ringen, an denen man sich festhielt, so lange, bis ein energischer Ruck vom Bademeister einen quasi in die Versenkung brachte, im wahrsten Sinne des Wortes. Aus der Zeit komme ich und das macht was mit einem.
Ja, ich finde auch, also das prägt, da nimmt man Dinge mit und viele Erlebnisse. Also mich hat viel, was ich im Stadion erlebt habe, wirklich auch sicherer, selbstbewusster gemacht. Keine Frage. Ne? Mhm. Also die meisten wissen das ja, dass ich da ja mal bei Leverkusen ins Mikro gequatscht habe. Und wenn du dann so auf einmal vor 80.000 Menschen im Olympiastadion stehst und sowas, das macht schon was mit uns. Und ihr dürft jetzt selber entscheiden, was diese letzten 120 Sekunden denn jetzt mit dieser Folge zu tun haben. Aber das ist egal.
Völlig
Gewöhnt
egal.
Euch dran. Wir können auch gerne über Dinge sprechen, die vielleicht mal nichts mit der ursprünglichen Podcast-Folge zu tun haben. Aber am Ende hat es immer alles irgendwie miteinander zu tun, oder? Du hast ja gerade auch schon den Bogen gespannt.
Das ist ja auch das Bezaubernde.
Oder?
An dieser Lebenssituation insgesamt. Ne? Alles hat mit allem irgendwie zu tun.
Da sage ich jetzt nichts mehr zu. Ich danke dir, meine Liebe. Es war schön, mal wieder bei dir in Hannover zu sein.
Das geht mir genauso.
Ja, schön, dass ihr auch dabei wart. Bleibt gesund, munter, stabil, optimistisch, selbstsicher, selbstbewusst, was auch immer ihr euch wünscht. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Das Augenzwinkern, das konntet ihr jetzt nicht sehen. Es war herrlich.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Psst. Am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.